Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für den heutigen 18. Sonntag nach Trinitatis steht im Jakobusbrief im 2. Kapitel. Ich lese die Verse 14 bis 26. Was hilft's, Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung und jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat, was hilft ihnen das? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran. Die Teufel glauben's und zittern. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken, und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht: Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Desgleichen die Hure Rahab. Ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und sie auf einem anderen Weg hinausließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Amen. Liebe Gemeinde, durch Glauben allein. Nein, nicht durch Glauben allein. In ein paar Tagen begehen wir den Reformationstag. Was feiern wir da? Martin Luther, die Ablösung von der katholischen Kirche? Nein, wir feiern die Wiederentdeckung des durch Glauben allein. Der Mensch findet allein durch Glaube zur geschenkten Gnade Gottes, nicht durch irgendetwas, was er tut. Das war die lebenswendende Erkenntnis Luthers, und in dieser Erkenntnis fand er zur angstfreien Freiheit eines Christenmenschen. In der Theologensprache nennt man das Rechtfertigungslehre. Und so nüchtern und trocken das Wort klingt, es liegt Sprengstoff in ihr. Sie war letztlich der Anlass für Luthers Exkommunikation aus der römisch-katholischen Kirche. Heute ist der Kern des Streites selbst vielen Protestantinnen und Protestanten weitgehend unbekannt oder kaum nachvollziehbar. Als 2016 Kardinal Lehmann hier im Berliner Dom seine Predigt am Reformationstag zur Rechtfertigungslehre gehalten hat, da haben viele unserer Gemeindeglieder und auch unserer Dommitarbeiterinnen und Mitarbeiter danach gefragt, was war das gleich noch? Die Rechtfertigungslehre? Glaube, Werke, Gnade? Was hat es damit eigentlich auf sich? Das, was in jahrzehntelangen Verständigungsgesprächen ökumenischer Arbeitsgruppen zwischen evangelischen und katholischen Theologen mühevoll und kleinteilig ausgehandelt worden war und dann feierlich in einer historischen gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre am 31. Oktober 1999 von Vertretern beider Kirchen unterzeichnet wurde, schien manchen wirklich nur noch eine Spezialdiskussion von Experten um Probleme der Vergangenheit zu sein, ein Streit um des Kaisers Bart, die an den realen Problemen glaubender Menschen vorbeigeht. Durch Glauben allein? Nicht durch Glauben allein? Worum wird hier eigentlich gestritten? Jakobus feuert in seinem Brief engagiert, um nicht zu sagen polemisch, sein nicht durch Glauben allein in die Debatte seiner Zeit. Manche Ausleger glauben, er habe auf die Ausführungen des Apostels Paulus reagiert. Auch er knüpft, wie Paulus, an dem Glaubensvater Abraham an. Paulus aber sah in Abraham den, dessen Vertrauen an Gott beispielhaft ist. Jakobus setzt sein Bild von Abraham dagegen und sieht in ihm den, der seinen Glauben im gehorsamen Vollbringen des Willens Gottes bewahrheitet hat. Warum aber soll das so wichtig sein, diese Gewichtsverschiebung? Um dem wunden Punkt des Jakobus näher zu kommen, muss man wohl auf die Umstände schauen, auf die der Apostel reagiert. Er sieht eine große Gefahr für die Christenheit seiner Zeit darin, dass sie sich in ihrem Verhalten der Umwelt und deren ungerechten und, wie er meint, gottfernen Strukturen und Lebensweisen anpassen. In den ersten Gemeinden war die Mehrheit der Mitglieder nämlich durchaus von Armut betroffen. Viele waren arme Menschen. Und es war für die frühe Christenheit eine völlig selbstverständliche Einsicht, dass die Armen der besonderen Fürsorge Gottes anbefohlen sind. So las man es in den alttestamentlichen Psalmen. So sang man es, so betete man es. So hörte man es von Jesus selbst, der die Armen selig gepriesen hatte. Aber offensichtlich gewannen in den Gemeinden trotzdem die Reichen an Einfluss und waren in ihrem Verhalten wohl zumindest gedankenlos, wenn nicht zunehmend rücksichtslos. Der gemeinsame Glaube war als Band offensichtlich nicht stark genug, um einen unterstützenden Umgang über die sozialen Grenzen hinweg miteinander zu pflegen. Die Gegenrede des Jakobus ist also nicht einfach eine abstrakte theologische Spitzfindigkeit, sondern hat einen konkreten sozialen Hintergrund. Es tat sich ein großer Widerspruch auf zwischen den Armen und den Reichen, aber auch zwischen Glauben und Handeln. Und dieser Widerspruch hatte einen Grad erreicht, der das Reden vom Glauben zunehmend und dann auch ganz und gar unglaubwürdig scheinen ließ. Der Glaube selbst stand auf dem Spiel. Denn wo der Widerspruch zu groß ist, da kann man doch nur zu dem Schluss kommen, wo kein Handeln, da im Grunde auch kein Glaube. Und in der Tat, dieser Widerspruch ist kein bloß historisches Spezialproblem des Glaubens. Dieser Widerspruch ist ein Herd der Unruhe bis heute. Und manche Widersprüche können uns regelrecht zerreißen. Auf der einen Seite Gottesdienst und Gebet, danach aber böse Zungen und Lästereien. Auf der einen Seite die gebotene Liebe zu den Menschen an unserer Seite und auf der anderen Seite behandeln wir gerade die, die uns am nächsten stehen, gleichgültig und manchmal sogar verächtlich. Auf der einen Seite Glaube an Gott, den Schöpfer, und auf der anderen Seite eine Lebensweise, die den Respekt vor der Kreatur nicht widerspiegelt. Auf der einen Seite christliches Abendland, auf der anderen Seite ein inzwischen fatalistisches zur Kenntnis nehmen der Opferzahlen im Mittelmeer. Auf der einen Seite, was habt ihr einem meiner geringsten Brüder getan? Und auf der anderen Seite, unsere Mühe zu teilen, abzugeben, die Distanz zwischen Arm und Reich auch nur in Gedanken zu überwinden. Und diese Liste ließe sich beliebig verlängern. Und natürlich, viele laufen ja auch durchaus immerzu mit einem schlechten Gewissen herum und leiden ja selbst an diesen Widersprüchen. Andere zeigen gern auf die Widersprüche der anderen und übersehen dabei die eigenen. Und sehr oft fangen wir auch an zu argumentieren, uns zu rechtfertigen, warum uns dieses oder jenes nicht möglich ist, warum es auch gar nicht so einfach ist, weil ja die Welt so komplex geworden ist. Die Armen kleiden und nähren, wie Jakobus sagt? Ja, natürlich. Aber wie genau geht das? Export von Altkleidern und Getreidelieferungen aus unserer europäischen Überproduktion machen die heimischen Märkte in Afrika doch kaputt und vergrößern das Problem nur. Armut und Hunger werden auch durch unsere Spende zu Weihnachten nicht enden. Die Schöpfung bewahren, ja, aber wie genau und zu welchem Preis? Den Diesel verkaufen, um dann ein Elektroauto zu kaufen, das erst ab dem 150.000. Kilometer CO2-neutral ist? Die vollmundige Eindeutigkeit des Jakobusbriefes zerbröselt uns unter den Fingern, je konkreter es wird. Und wenn wir es einmal dann doch wissen, was zu tun wäre, kommt unser höchstpersönliches Scheitern dazu, unser Widerwille, unsere Komfortzone zu verlassen. Es gibt also genügend Gründe für uns, alles beim Alten zu belassen. Und das tun wir ja auch immer wieder. Heißt es nicht bei Paulus in der Luther-Übersetzung, wir sind allzumal Sünder und am Mangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten? Die Gnade muss es richten. Die Gnade wird es richten. Die Rechtfertigungslehre des Paulus wird so unter der Hand zu einer Selbstrechtfertigungslehre, bei der am Ende herauskommt, du darfst so bleiben, wie du bist. Dietrich Bonhoeffer hat diese Selbstrechtfertigungslehre in seinem Buch Nachfolge mit dem Stichwort billige Gnade beschrieben. Er schrieb es auch in einer hochbrisanten Zeit zwischen 1935 und 1937, einer Zeit, in der mutige Entschiedenheit und klares Eintreten und Handeln gegen den Nationalsozialismus gefordert waren. Aber er erlebte, wie die Kernlehre der Reformation, Glauben allein, Gnade allein, von Christen und auch von Kirchenleitungen immer wieder dazu benutzt wurde, nichts zu tun, sich zurückzuziehen und vor sich selbst seine eigene Passivität und Mutlosigkeit zu rechtfertigen. Und damit am Sinn dessen, was Paulus wollte, den Menschen durch freie Gnade zum Guten zu verwandeln, vorbeizugehen. Auch die streitbare Theologin Dorothe Selle, deren 90. Geburtstag wir hier auch im Dom vor wenigen Tagen begangen haben, war eine Schülerin des Jakobus in ihrer entschiedenen Parteilichkeit und in ihrem leidenschaftlichen Engagement dafür, dass der Glaube eben nicht im Grunde eine gottlose Vertröstung auf Kosten der Leidenden in dieser Welt sein darf. Jakobus ist die biblische Stimme, die uns den Spiegel vorhält. Was können die Menschen an unseren Taten wirklich erkennen? Welchen Glauben könnte jemand erkennen, wenn er uns den ganzen Tag begleiten würde, den Ton abdreht, sodass er nicht das hört, was wir sprechen, sondern nur auf das sieht, was wir tun? Was würde er erkennen? Welchen Glauben könnte er daran ablesen? Den Glauben zu einer Macht, die den Menschen liebt? Jakobus zwingt uns zur Ehrlichkeit. Dieser Spiegel der Ehrlichkeit ist besonders in kritischen Zeiten wichtig, in Zeiten, in denen Entscheidungen getroffen werden, in denen konsequentes Handeln dringend geboten ist. Und ich denke, wir leben in einer solchen Zeit, in einer Zeit, wo uns Fragen gestellt werden, sich bloß auf sich selbst zurückziehen oder sich einbringen, den Glauben für den eigenen Fatalismus missbrauchen oder sich dem Gebet und dem Gebot Gottes aussetzen, seinen Beitrag leisten, für jemanden was tun. Denn wo der Leib ohne Geist ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Liebe Gemeinde, Jakobus ist eine Stimme im Spannungsfeld zwischen Glauben und Werken. Und diese Spannung, die können wir niemals auflösen. Aber Jakobus ist nicht die einzige Stimme. Und ich glaube auch nicht, dass er das letzte Wort haben wird. Denn die einfache Gleichung Glaube gleich Werke greift trotz allem zu kurz. Die Kirchen treten heute im öffentlichen Diskurs zu Recht, wie ich finde, als eine moralische Instanz auf, als Mahner für das Recht der Schwächsten, für die bedrohte Schöpfung, für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Die Kirchen sind die größten Arbeitgeber im sozialdiakonischen Bereich und kümmern sich sehr wohl um leibliche wie seelische Nöte. Und als solche werden sie trotz aller Gegenreden im Grunde auch von der großen Mehrheit der Menschen akzeptiert. Das aber ganz unabhängig von dem Glauben, den sie vertritt. Ihr von manchen als skurril empfundener Glaube an Gott, an Jesus Christus, an Kreuz und Auferstehung wird vielleicht noch hingenommen, aber ist doch für viele im Kern verzichtbar, wenn nur das Handeln stimmt. Ethik ist wichtiger als Religion, ist ein Titel eines Buches des Dalai Lama. Und er trifft damit wohl die Meinung vieler moderner Zeitgenossen und zieht uns, wie ich glaube, damit letztlich den Boden unter den Füßen weg und schneidet uns den Ast ab, auf dem wir alle sitzen. Denn im Glauben geht es um so viel mehr als um Moral, um so viel mehr als wir tun können. Es geht um das, was Gott getan hat und noch immer für uns tut. Es geht um Sehnsucht und um Heilung, die wir uns selbst nicht geben können. Es geht um tiefes Geliebtsein und darum, im Letzten aufgefangen zu werden, wenn uns keine menschliche Hand mehr halten kann. Es geht um die Poesie und die Schönheit der Welt und darum, ihren Zauber wahrzunehmen und Gott darin zu erkennen und zu preisen. Es geht darum, ob das alles einen Sinn macht oder ob das ganze Leben nur ein kurzer Tanz ins Nichts ist. Es geht darum, Ja sagen zu können zu seinem Leben, wie es ist, mit all den Stacheln und Wunden. Es geht darum, nicht alles selbst in den Griff zu nehmen, sondern darauf zu vertrauen, dass es die größere Hand gibt, die mich hält. Es geht darum, immer wieder still zu werden und sich lieben zu lassen. Und so nach und nach zu sich selbst und zu Gott zu kommen. Es geht darum, sich nach Gottes Willen sich selbst zu lieben, egal wie sehr wir auch versagt haben und egal wie groß die Widersprüche im eigenen Leben auch sind. Das letzte Wort über uns haben nicht wir selbst, auch nicht die anderen, auch nicht unsere Werke, nicht das, was wir getan haben. Das letzte Wort hat Gott. Und er hat es gesprochen in Jesus Christus am Kreuz, wo er alle unsere Widersprüche erlitten hat. Es wäre ein Missbrauch, es zu benutzen, um es uns bequem zu machen. Es wird einmal Gericht gehalten über uns und über all das, was wir taten oder nicht taten. Alles kommt auf den Tisch. Aber das Schlussurteil wird im Hinblick auf das gefällt, was Gott selbst aus Liebe am Kreuz tat. Daran dürfen wir glauben. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot, sagt Jakobus. Aber es gilt auch der Satz, denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so sind die Werke ohne Glauben letztlich auch ohne Hoffnung. Liebe Gemeinde, wir lieben und werden geliebt und haben doch oft genug dieser Liebe nicht entsprochen. Dank der Gnade, die uns zuteil wird von Gott und den Menschen oder beiden zusammen, dürfen wir staunen, dennoch weiter geliebt zu sein. Wir dürfen dank ihrer Langmut die Hoffnung haben, dass unser durch etliches Versagen beschämtes Herz immer wieder einen Sprung nach vorne machen kann, durch Vertrauen und mutige Taten, solange wir sind. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.